Ich bin gerade in einer Lebensphase, wo ich ein neues Projekt brauche. Und auf jeden Fall gehöre ich zu dem Typ Mensch, der sehr gerne neue Projekte startet und Schwierigkeiten hat, Projekte durchzuziehen. Und dieses Projekt, der Zirkus Hotline Podcast, liegt schon seit langer Zeit auf meinem Tisch und war eine von diesen Projekten, wo ich wusste, wenn ich den starte, dann kann ich nicht aufhören, dann kann ich nicht euch hier hängen lassen mit einem neuen Podcast, den es dann irgendwann nicht mehr gibt, sondern das ist ein Projekt, das startet man und es muss es dann auch jede Woche geben. Und das war der größte Grund, warum ich den jetzt schon vor Wochen und Monaten eigentlich starten wollte, mich dann aber nie richtig getraut habe und jetzt gerade gemerkt habe, wenn ich ihn nicht heute starte, dann wird es auch morgen nicht leichter werden, übermorgen nicht leichter werden. Deswegen kündige ich jetzt hier offiziell an, das hier ist der Zirkus Hotline Podcast von Zirkus Lea, a.k.a. einfach nur Lea Toraniena, das ist mein richtiger Name. Und Ziel ist es, beziehungsweise nicht Ziel, sondern diesen Podcast wird es einmal die Woche geben. Und es soll eine Mischung sein aus einem Podcast, wo ihr neue Dinge erfahrt, so irgendwie zum Zirkusleben, aber auch einfach nur zum Bühnenleben oder einfach nur zum Leben insgesamt, der sehr intim sein soll. Es soll sich anfühlen wie ein Gespräch, deswegen auch Hotline. Ich werde euch anrufen aus ganz verschiedenen Orten der Welt, jetzt gerade von meinem Bett in Neustrelitz. Ich liege gerade in meinem Bett in meiner Wohnung in Neustrelitz. Ich muss in einer halben Stunde los zu meiner Performance hier. Aber wer weiß, vielleicht rufe ich euch nächstes Mal aus einer ganz anderen Stadt, aus einem ganz anderen Land an. Und das Ganze soll nochmal echter und intimer sein als andere Social Media. Ich bin, glaube ich, doch schon sehr offen auf Social Media und versuche Sachen zu zeigen, wie sie sind. Aber es ist manchmal schwierig, in ein 90-Sekunden-, 2-Minuten-Video Dinge und Geschichten reinzupacken. Deswegen hatte ich Lust auf ein Format, wo ich einfach quatschen kann, Sachen länger erzählen kann, mehr ausführen kann, Anekdoten erzählen kann, die ich vielleicht nicht so direkt auf Social Media teilen würde an Leute, die mich nicht schon irgendwie von davor kennen, sondern hier weiß ich, dass die Leute, die hier zuhören, schon ein bisschen irgendwie andere Kontaktpunkte mit mir gemacht haben, mich irgendwo vielleicht auch kennen, mich vielleicht auch mal getroffen haben im echten Leben. Und ich hatte einfach Lust, einen Ort zu kreieren, der abseits von Social Media stattfindet. Dazu werden wir später auch wahrscheinlich ein bisschen reden, denn Social Media ist ein Teil oder ist ein Ort, der super cool sein kann und ganz viele Möglichkeiten erschafft und ich liebe Social Media. Aber auch ich gehöre zu den Menschen, die einfach mal zu lange auf Social Media abdriften können und ich gehe immer wieder durch Phasen, wo ich merke, Social Media tut mir gar nicht so gut, wenn ich da stundenlange mir Sachen irgendwie angucke. Und ich habe gemerkt, für mich selber sind Podcasts eine super Möglichkeit, trotzdem irgendwie Content zu haben, also trotzdem irgendwie mit jemandem abzuhängen, aber das Ganze eher so nebenbei, wenn man irgendwie sich morgens zurecht macht oder aufräumt oder gerade beim Trainieren oder Commuten. Und ich habe gemerkt, das sind normalerweise Inputs, die mich viel mehr inspirieren, mich viel mehr irgendwie in eine gute Energie bringen, mir Spaß machen zuzuhören, ich teilweise auch laut loslachen muss, wenn die Leute auch wirklich lustig sind und doch irgendwie eine gesündere Form ist von Content. Deswegen möchte ich auch Menschen, die vielleicht auch hin und wieder mal eine Content-Pause auf Social Media brauchen, eine Möglichkeit geben, mit mir zu sein, bei mir zu sein, Sachen zu erleben, aber ohne diese Gefahr, dann irgendwie stundenlang in so einem schwarzen Loch zu verbringen. Was möchte ich noch mit diesem Format? Ich würde es total toll finden, auch mit euch ein bisschen reden zu können, denn mein Plan ist es eigentlich, dass die Folgen Solo-Folgen sind. Natürlich kann es auch hin und wieder mal vorkommen, dass ich einen Gast habe oder eine Gästin habe, mit denen ich mich austausche. Es können natürlich Leute sein aus meiner Welt, es können Leute sein aus meinem privaten Leben. Das muss ich alles irgendwie noch rausfinden im Zuge von dem Podcast, was da funktioniert, was da läuft, was Spaß macht, wozu ich Lust habe, was ihr Lust habt zu hören und so weiter und so fort. Aber ich würde es auch total toll finden, wenn wir in einen kleinen Austausch gehen können mit euch. Deswegen habe ich auf meiner Homepage, auf meiner ganz normalen Homepage vor Ort, die ich auch nutze zum gebucht werden für Events und so weiter, eine Seite eingerichtet, wo man Voice-Nachrichten hochladen kann. Und die Homepage heißt einfach nur leatoraniena.de, also einfach nur mein Name.de. Und da könnt ihr mal vorbeischauen und gucken. Und da könnt ihr mir auch was einschicken, egal zu welchem Thema. Natürlich müsst ihr wissen, dass wenn ihr da eine Voice-Nachricht einschickt, dass die dann halt auch hier abgespielt werden kann, also beziehungsweise, dass sie hier abgespielt wird mit Namen oder ohne Name, wie ihr das wünscht. Aber die Stimme wird man natürlich dann erkennen. Und ihr könnt mir zu allen Themen Fragen stellen, sowohl zu mehr Zirkusthemen als auch zu mehr Lebensthemen. Ich glaube, es wird hier eine bunte Mischung werden an Sachen, die mich irgendwie begeistern, die mich irgendwie interessieren, die mir irgendwie passieren. Und ich weiß, dass viele von euch, die zuhören, einen ähnlichen Lifestyle haben wie ich. Also Leute, die auch irgendwie tanzen wollen oder Zirkus machen wollen, auf der Bühne stehen wollen, irgendein anderes artistisches Projekt haben, aber auch ganz, ganz viele Leute von euch eigentlich mit Zirkus gar nicht so viel am Hut haben und irgendwie über mich in diese Schiene reingerutscht sind und Spaß haben und jetzt vielleicht auch mal hin und wieder eine Show angucken gehen. Und deswegen finde ich es auch super spannend, einfach von euch zu hören, was euch irgendwie so begeistert, was Themen sind, die euch interessieren. Und damit das Ganze nicht ganz so einseitig ist, können wir natürlich mit so einem Format natürlich auch ein bisschen eure Stimmen hören. Ein Thema, was mich gerade ziemlich beschäftigt, sind die kommenden SeaWheel-Weltmeisterschaften, die es nächstes Jahr wieder gibt. Einige von euch werden wahrscheinlich wissen, ich habe letztes Jahr bei den SeaWheel-Weltmeisterschaften mitgemacht, aus Spaß, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt nochmal so 3 Schritte zurückgehe, die Disziplin, mit der ich auf der Bühne stehe als Zirkusartistin, nennt sich SeaWheel oder SeaRad. Das ist ein großer Metallring, mit dem ich mich drehe. Das sieht ein bisschen aus wie eine Münze, die sich dreht. Und seit einigen Jahren ist diese Disziplin auch eine Sportdisziplin und in der gibt es verschiedene Meisterschaften, unter anderem Weltmeisterschaften. Nun habe ich mich letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften 2024 dazu entschieden, bei den Weltmeisterschaften mitzumachen. Es hatte verschiedene Gründe. Unter anderem habe ich jemanden kennengelernt, der mir sehr viel beigebracht hat. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, der heißt Hauke. Und es war so ein Projekt für uns gemeinsam, mich da so ein bisschen hinzuführen und einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn eine Zirkusartistin, die normalerweise auf den Bühnen dieser Welt ihre Kunst präsentiert, wenn die sich auf Weltmeisterschaften vorbereitet. Und ich wusste, ich habe da ziemlich viel Konkurrenz, gerade auch die Deutschen sind ziemlich stark. Auch die Frauen, die normalerweise Hauke ausbildet, sind sehr, sehr stark. Und ich dachte, naja, ich kann vielleicht ein bisschen eine neue Farbe mit reinbringen in diesen Sport. Ich kann irgendwie ein bisschen was Neues zeigen oder Sachen anders machen. Und habe mich da so ein bisschen blind angemeldet und war absolut der Underdog. Ich durfte dann mit der deutschen Nationalmannschaft mit trainieren, weil die so nett waren. Ich bin nämlich gar nicht für Deutschland gestartet, sondern ich bin für Spanien gestartet. Mein Vater ist nämlich Spanier, ich bin Halbspanierin. Und deswegen war es für mich leichter, für Spanien zu starten, weil nämlich Sierrat und auch Rhönrad, jetzt muss ich nochmal eine ganze Parenthese machen, tut mir leid, aber für die Leute, die hier einfach nur so reinhören, ich glaube, ihr werdet gar nichts verstehen, aber die Sportart Rhönrad, die kennt ihr wahrscheinlich, die nennt sich Rhönrad. Es ist eine deutsche Sportart, die gibt es schon seit langer, langer Zeit, also seit über 100 Jahren. Und sieht ein bisschen aus wie so ein Hamsterrad, also diese 2 Räder verbunden mit Stangen. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Und SeaRad oder SeaWheel ist erst ganz modern, kommt eigentlich aus dem Zirkus und die haben sich da so ein bisschen verknüpft, weil sie auch in der Geschichte gemeinsame Wurzeln haben. Und dann haben die Rhönrad-Menschen gesagt, hey, wir nehmen euch mit auf, dann könnt ihr einfach unsere Infrastruktur schon nützen von den Vereinen und von den Wettkämpfen und macht da mit. In vielen Ländern sind aber diese beiden Sportarten gar keine richtigen Sportarten, so auch in Spanien. Dies wird gar nicht als Sportart anerkannt und deswegen habe ich mir meinen eigenen Startpass gekauft, musste auch recht viel Geld zahlen, einen Kampfrichter stellen, meine eigenen Kosten decken. Und es war ein recht teures Projekt. Allerdings musste ich deswegen keine Qualifikation tun. Die Deutschen, jedes Land darf 5 Starter oder Starterinnen schicken. Und die Deutschen hatten 5 Starterinnen. Deswegen bin ich sozusagen so als Halbdeutsche da noch so ein bisschen mit rein, durfte im deutschen Nationalteam mit denen trainieren, im Camp trainieren. Die haben mich super lieb aufgenommen. Das war wirklich sehr, sehr nett. Aber eigentlich war es wirklich so ein Projekt, was ich gemacht habe, zusammen mit Hauke. Und ich weiß noch, als ich dann in dem Camp war, in dem deutschen Nationalcamp, dachte ich so ein bisschen, naja, die anderen sind schon wirklich sehr, sehr stark. Vielleicht, wenn ich gut trainiere, habe ich eine Chance auf eine Medaille. Vielleicht, das wäre ja schon cool, dass ich dann weggehe und sage, hey, ich habe wenigstens eine Bronze- oder Silbermedaille gewonnen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Goldmedaille gewinnen werde und ich habe es auch bis zum Moment, wo ich die Medaille hatte, dann auch eigentlich gar nicht so richtig gedacht, weil es doch ein sehr starkes Feld ist und es eine sehr enge Sache war. Und am Tag von dem Wettkampf war ich einfach sehr wettkampfstark, und hatte gute Küren und die anderen haben ein paar Fehler gemacht und habe ich am Ende gewonnen. Es ist immer so, ein Wettkampf ist natürlich auch immer eine Momentaufnahme und dann habe ich gewonnen und war mega glücklich und bin es bis heute mega glücklich. Und mich haben dann direkt alle Leute bei dem Event gefragt, hey Lea, machst du in 2 Jahren, denn die Weltmeisterschaften gibt es immer nur alle 2 Jahre, machst du in 2 Jahren nochmal mit? Und ich habe dann sofort gesagt, ja klar, mache ich nochmal mit. Das ist doch ein tolles Event, es hat mega Spaß gemacht. Ich bin wohl mit dabei, sign me up. Meine einzige Kondition war, dass ich das nur mache, wenn Hauke wieder mein Trainer ist. Aber abgesehen davon habe ich eigentlich direkt zugesagt. Und jetzt sind wir 1 Jahr später. Krass, genau heute vor einem Jahr, wo ich das jetzt gerade aufnehme, war die WM. Und jetzt ist es wieder, in einem Jahr ist die WM. Die ist dieses Mal in Deutschland, in Göttingen, in der ersten Juliwoche, glaube ich, also ziemlich genau in einem Jahr, sogar weniger. Und ich bin jetzt dabei zu überlegen, ja, was mache ich? Ich habe eigentlich den Leuten schon gesagt, dass ich nochmal mitmachen werde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe übelst Schiss. Weil ich nämlich jetzt weiß, ich bin nicht mehr der Underdog. Ich bin nicht mehr die, ich bin die Artistin, die hier so ein bisschen trainiert und mal gucken, was passiert. Sondern ich bin halt die Lea, die letztes Jahr die Goldmedaille gewonnen hat. Mit vielen von euch, die sich den Livestream angeguckt haben. Und was es auch richtig toll war, dass sie alle so mitgefiebert hat. Das war richtig, richtig, richtig schön. Und ich weiß natürlich, da ist jetzt dieses Jahr ein bisschen eine Erwartungshaltung. Nicht nur von euch, sondern auch von mir. Und jetzt denke ich so, boah, Lea, ich habe jetzt noch 11 Monate Zeit und ich kann ja nicht einfach nur die gleichen Sachen machen wie letztes Jahr. Das wäre ja voll langweilig, wenn ich mich gar nicht weiterentwickle, sondern ich möchte natürlich auch neue Tricks mit reinbringen. Und ich weiß auch, dass es wieder dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder sehr starke Kandidatinnen gibt, die gegen mich antreten. Und dieses Mal geht es einfach nicht nur darum, hey, ich guck mal, was passiert, vielleicht gewinne ich eine Medaille, sondern dieses Mal geht es halt darum, gewinne ich eine Goldmedaille oder nicht? Und diesen Druck habe ich komplett unterschätzt. Ich dachte so, ja, easy, easy, das schaffe ich nochmal, gar keine Frage, ich kann das, ich werde viel trainieren. Jetzt denke ich mir gerade so, alter Falter, in was habe ich mich da reingebrockt? Und ich weiß gleichzeitig aber auch, dass ich eigentlich sehr gut unter Druck performe. Also ich brauche immer ein bisschen Druck, um dann auch wirklich zu trainieren. Jetzt gerade bin ich hier in Neustrelitz. Ich performe hier 4 Abende die Woche. Ich kann tagsüber ins Theater gehen. Ich kann hier trainieren. Aber man muss es dann ja auch machen. Und es ist gar nicht so leicht zu sagen, hey, ich stehe jetzt auf und ich trainiere neue Tricks, schwierige Tricks, noch schwierigere als letztes Jahr. Einfach nur, weil ich es will, weil ich besser sein will, weil ich wieder gewinnen will. Und Hauke hat mir gesagt, es ist ein ganz schlechter Ansatz zu sagen, dass ich gewinnen will, weil es ja nicht nur von mir abhängt, sondern auch von den anderen Leuten und halt vor allem auch von den Kampfrichtern. Und weil das Ganze ja auch noch ein sehr junger Sport ist, sind auch viele Kampfrichter auch einfach noch gar nicht so erfahren. Deswegen ist es dann doch so ein bisschen willkürlich in einer gewissen kleinen Partie. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Wettkämpfe sind komplett willkürlich, aber es gibt so einen kleinen Random-Faktor, der da mitspielt. Das heißt, meine einzige Möglichkeit, irgendwie mit Sicherheit da reinzugehen, ist, wenn ich mir Ziele setze für mich selber. Ich kann nicht sagen, ich möchte eine Goldmedaille gewinnen, sondern ich kann eigentlich nur sagen, ich möchte einen bestimmten Schwierigkeitswert anerkannt kriegen. Und wie hoch dieser Schwierigkeitswert sein soll, weiß ich noch nicht so genau. Letztes Jahr hatte ich einen Schwierigkeitswert von 4,2. Maximum ist 5. Alles, was mehr als 4,2 ist, wäre ja schon richtig toll, weil mir, glaube ich, auch letztes Mal gar nichts 4,2 anerkannt worden ist, sondern nur 4,0. Das heißt, im Moment denke ich so ein bisschen, mein Ziel sollte sein, einfach nur besser zu sein als letztes Jahr und neue Tricks auf die Bühne zu bringen. Und was ich dann ganz genau mache, werde ich mir noch überlegen. Aber indem ich euch hier diese ganze Geschichte erzähle und auch irgendwie offen darüber rede, dass ich davor auch irgendwo Respekt und Schiss habe, macht es mir die Sache, glaube ich, ein bisschen leichter. Denn man nimmt oft an von Leuten, die schon so auf Top-Niveau sind, dass es für die alles ganz leicht ist und irgendwie gar keine Schwierigkeit und man macht es dann einfach so Larifari nochmal. Ich habe zum Beispiel gerade eine Doku-Serie über Simone Biles gesehen. Ihr kennt wahrscheinlich Simone Biles, die beste Turnerin der Welt aus den Staaten. Die hatte auch diese Schwierigkeit. Also ich meine, ich werde mich jetzt nicht mit Simone Biles vergleichen, weil sie ist wirklich auf einem anderen Planeten unterwegs. Aber sie hatte auch diese Erwartung an sich selber und die halt auch von außen kam, dass sie Gold gewinnen möchte und auch Gold gewinnen muss. Und ich fand es total stark zu sehen, wie resilient sie ist und wie stark sie ist und wie sie es dann wirklich auch geschafft hat, jetzt gerade auch bei den letzten Olympischen Spielen Gold zu gewinnen, was ja richtig krass ist. Und dann dachte ich mir, ja, also man hat dann einfach diesen Druck und damit muss man klarkommen und damit muss man umgehen. Und gleichzeitig darf man aber auch offen sagen, hey, das macht mir Angst. Es ist ja nicht, es ist ein Wettkampf. Das ist ja das Tolle am Wettkampf. Man weiß im Voraus nie, was passieren wird. Und das Einzige, was ich euch ja bisher sagen kann, ist, ich fange ab jetzt, also ab dem 1. August, wo dieses hier aufgenommen wird, diese erste Episode, ab dem 1. August fange ich an, mich vorzubereiten für die Weltmeisterschaften 2026. Und das Einzige, was ich euch und mir versprechen kann, ist, dass ich alles dafür tun werde, damit das ein guter Wettkampf wird und dass ich mein Bestes gebe. Das ist das Einzige, was ich machen kann und alles andere ist dem Wettkampf überlassen. Und ich versuche, so gut es geht, die Kontrolle wieder an mich zu greifen, weil ich auch sagen muss, es waren teilweise echt schwere Momente in den letzten Wochen, wo ich einfach auch so unsicher war, weil ich mir gedacht habe, naja, der leichte Weg wäre es einfach nicht nochmal zu machen. Einfach nicht nochmal anzutreten und dann habe ich Gold. Dieses Gold wird mir niemand mehr nehmen. Das habe ich. Ich bin Weltmeisterin 2024. Dann bin ich vielleicht nicht mehr die amtierende Weltmeisterin, aber Weltmeisterin werde ich für immer bleiben. Und das wäre der leichte Weg. Aber was ist der Weg, der mich am meisten erfüllt? Der Weg, der mich am meisten erfüllt, ist zu sagen, hey, ich versuche es nochmal und ich pushe mich selber nochmal, weil ich weiß, dass ich es eigentlich kann und dass es eigentlich nur ein Kampf ist mit mir, dass ich einfach morgens aufstehen muss und in die Halle gehen muss und trainieren muss. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Mission, die ich versuche, auch Leuten immer wieder irgendwie nahezubringen oder irgendwie auch weiterzugeben, ist, dass man kann alles erreichen, wenn man es wirklich will, wenn man bereit ist, dann auch die Arbeit reinzustecken. Und ich habe auch nicht immer Lust zu trainieren. Also ich habe gar nicht so oft Lust zu trainieren. Es ist einfach nur so sehr eine Routine geworden und ich habe verschiedene Möglichkeiten entdeckt und Wege entdeckt, wie ich Spaß dran haben kann, die ich euch wahrscheinlich dann auch über die nächsten Episoden dann auch hin und wieder in so einem kleinen Tipp mitgeben werde. Ich möchte natürlich auch, dass ihr hier auch irgendwas mit nach Hause nehmt, dass es nicht einfach nur Lea ist, die von ihrem Leben erzählt. Und das ist so ein bisschen auch so meine Funktion, also in der ich mich sehe, ist, dass ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein tolles Vorbild bin. Ich bin es irgendwo gerne schon. Also ich finde es schön, wenn man Leuten irgendwie eine Stütze sein kann. Ich glaube, man muss das Ganze immer kritisch sehen. Man darf mich nicht einfach so idealisieren. Das ist ganz, ganz gefährlich. Aber ich glaube, ich finde es schön, ein Vorbild zu sein für jemanden, der sagt, hey, ich nehme mir was vor und ich ziehe das Ganze dann durch. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das genauso. Und es ist nicht leicht, sowas zu machen. Es ist auch, macht nicht immer Spaß, sowas zu machen. Aber im Endeffekt kommt man so im Leben weiter und man kann so richtig tolle Erfolge haben. Und man kann sich so auch irgendwie Ziele setzen, die einen erfüllen. Und das ist es für mich. Die WM 2026 ist ein Ziel, was mich hoffentlich erfüllen wird. Ein anderes Thema, was ich super gerne hier in dem Podcast auch mehr ansprechen möchte, ist die Business-Seite von meinem ganzen Unternehmen. Ich sehe mich zwar nicht richtig als Unternehmerin bisher, also ich sehe mich schon wirklich als Artistin, aber ich habe doch sehr viele unternehmerische Gedanken oder Ideen oder Strategien. Ich denke auch natürlich weiter und ich denke auch weiter in die Zukunft, wie was ich in der Zukunft machen kann, wie meine Performances aussehen werden, was ich auf der Bühne machen kann, aber was ich als sonst auch noch machen kann. Und die Möglichkeiten, die sich mir jetzt gerade auch dank Social Media eröffnet haben, sind alles Themen, die mich beschäftigen und die, glaube ich, auch viele Leute interessieren. Und es ist immer ein bisschen schwierig, über Geld zu reden. Also es ist schwierig, über genaue Zahlen zu reden. Denn obwohl ich das sehr gerne machen würde, gibt es erstens so eine Kultur in Deutschland, die, glaube ich, ein bisschen anders ist als in anderen Ländern, dass man halt Leuten etwas gönnt bis zu so einem bestimmten Punkt und dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube, ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo man mir das nicht mehr gönnen würde, weil ich verdiene gut Geld und ich bin auch sehr, sehr glücklich mit dem, was ich verdiene. Aber ich glaube, in Bezug zu wie viele Stunden ich dann wirklich in meinen Job reinstecke, inklusive Training, Performances, Videos schneiden, Meetings und Treffen und Presse und so weiter, dann am Ende ist es dann in Anführungszeichen gar nicht mehr so viel Geld. Aber das kann sich ja verändern, beziehungsweise ich würde das auch schön finden, wenn sich das verändert. Ich glaube, Geld verdienen ist keine schlechte Seite, keine schlechte Sache. Ich glaube, man darf sagen dürfen, dass man gerne Geld verdienen möchte. Mit Geld kann man ganz viele tolle Sachen machen. Man kann seine eigene Show zum Beispiel gründen. Man kann vielleicht auf Tour gehen. Man kann Produkte starten. Für alle so größere Projekte braucht man Geld. Auch irgendwie vielleicht mir mal irgendwann mein eigenes Haus zu kaufen oder meine eigene Wohnung. Das sind ja auch Projekte oder Themen, die vielleicht ein bisschen privater sind, aber die mir auch wichtig sind und die sich vielleicht heute auch in der Gesellschaft ein bisschen verändert haben, weil es einfach gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man sich als junge Person irgendwann mal ein eigenes Haus leisten kann oder dass es überhaupt die beste Investition ist, ist auch gar nicht so richtig klar. Und dann gibt es natürlich auch das große Thema so Verhandeln und die Branche und die Zirkusbranche und auch die Social-Media-Branche sind zwei Branchen, wo ich teilweise das Gefühl habe, Preise sind sehr willkürlich. Je nachdem, wie gut man sich auskennt, je nachdem, wen man kennt, je nachdem, wie sehr man auch seinen eigenen Wert kennt, kann man da viel leichter ausgenutzt werden oder auch nicht so gut ausgenutzt werden. Gerade auch in der ganzen Showszene gibt es viele Artisten, die arbeiten müssen, die vielleicht auch nicht viele andere Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, die dann auch Preise annehmen, die dann insgesamt den ganzen Markt senken und den ganzen Marktpreis drücken. Nach der Pandemie zum Beispiel hat sich auch der Markt nicht so richtig wieder erholt. Viele Shows mussten schließen und das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass einfach gar nicht mehr so viele Produktionen da sind und auch viele Artisten sich im Moment auch so ein bisschen fragen, wo sie denn arbeiten können. Das Ganze senkt den Preis natürlich wieder. Und auch große, sehr große Zirkus-Companies sind gerade auch ein bisschen am struggeln. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich über die Sachen dann wirklich im Detail erzählen kann, darf, wie viel man sich dann dazu dichten muss. Aber auch die sehr großen zahlen mittlerweile nicht mehr so wie früher. Und das war natürlich auch ein großer Grund, warum ich seit einigen Jahren dann auch irgendwie gemerkt habe, okay, wenn ich mehr Geld verdienen möchte als Artistin oder wenn ich einfach nur den Preis beibehalten möchte, in Anführungszeichen, dann muss ich mehr bieten als einfach nur coole Tricks auf der Bühne, sondern ich muss halt außergewöhnlicher sein als die anderen Artisten. Und daher natürlich auch diese ganze Strategie mit, dass ich Werbung mache für Zirkusse, in denen ich spiele, weil ich Publikum habe und Publikum mich gerne sehen möchte. Und diese ganze Kombination sehr schön ist, weil es natürlich für mich viel leichter ist, euch zu treffen und auch für euch zu performen in einem Setting, wo ich das nicht selbst produziert habe, also wo ich nicht selbst die Show produziert habe, sondern die Show existiert schon. Das heißt, die ganze Infrastruktur, um euch zu treffen und um euch für euch zu spielen, existiert schon. Und gleichzeitig ist es natürlich für die Häuser dann super spannend, wenn Publikum kommt. Und jetzt gerade hier in Neustrelitz zum Beispiel ist es super interessant, weil es schon so ist, dass Opern und Operetten doch ein Publikum ansprechen, was ein bisschen älter ist und sie sich auch gehofft haben, dass jüngere Menschen kommen in diese Produktion. Und ich glaube auch, jüngere Menschen finden solche Produktionen auch total toll, aber haben manchmal nicht so den Bezug dazu. Und dadurch, dass sie mich jetzt eingeladen haben, hier zu performen, hat es auch dazu geführt, dass sehr viel jüngere Menschen ins Publikum kommen, sich aber auch die Operette angucken und eventuell dann nächstes Jahr wiederkommen. Und das ist natürlich auch so ein Win-Win auf beiden Seiten, was beide Seiten irgendwie interessant finden. Und das sind Themen, die mich sehr beschäftigen und über die ich auch sehr gerne rede. Es geht ein bisschen weg dann halt von der Kunst und von der Passion und so weiter, aber es ist trotzdem mit sehr viel Leidenschaft auch verbunden, seinen eigenen Job kreieren zu können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Teil, der für andere Leute dann auch so eine Art Verbindung schaffen kann. Denn ich weiß, dass ihr nicht alle Zirkusartistin werden wollt und auch nicht alle Tänzer oder Tänzerinnen, sondern auch viele von euch einfach ganz normale Jobs haben. Aber auch so ein bisschen diese Ansicht, dass man sich seinen Job selber erfinden kann, in Anführungszeichen, dass man selbst für sich was auf die Beine stellen kann und damit auch Geld verdienen kann und damit auch gut Geld verdienen kann, ist eine Sache, die ich schön finde und die ich wichtig finde und die ich auch gerne so zeigen möchte, wie das so abläuft. Und jetzt, ich rede jetzt gerade konkret über dieses Thema, weil ich nämlich jetzt gerade eine Anfrage hatte für einen Job, den ich sehr, sehr gerne machen möchte, wo ich auch, das ist im Ausland, das heißt, ich bin dann nicht gebucht als Zirkuslehrer, sondern ich bin einfach wirklich nur gebucht als Artistin. Da können sie auch eine andere Artistin nehmen, die Sear Wheel macht. Und es ist einfach nicht so gut bezahlt, wie ich mir das vorstelle. Und wir gehen jetzt noch in die Verhandlung rein und da kann man bestimmt auch noch was drehen. Und es gibt ja immer verschiedene Gründe, warum man einen Job annimmt. Das ist ja nicht immer nur das Geld. Geld ist ja nur ein Teil davon. Ich möchte bei dieser Produktion gern dabei sein. Deswegen ist es auch einfach, also es gibt verschiedene Gründe. Aber trotzdem stört es mich als Artistin, die jetzt schon seit 13 Jahren auf dem Markt ist und arbeitet. Mein erstes richtiges Engagement, wo ich Geld für gekriegt habe, war 2012. Das habe ich gestern auf meinem Lebenslauf gesehen, denn ich musste auch meinen Lebenslauf einschicken. in diese Verhandlung, was auch sehr lustig ist, weil ich meinen Lebenslauf irgendwie seit 4 Jahren nicht mehr abgedatet habe. In unserer Szene funktioniert alles über Video. Also es ist immer einfach nur, schick mir ein Video von deiner letzten Nummer, schick mir ein Video von, was du hier machen möchtest, Fotos von Kostüm. So funktioniert das ganze. Lebenslauf oder Schulabschluss wird hier eigentlich gar nie gefragt. Und in dieser Verhandlung brauchte ich einen Lebenslauf, deswegen konnte ich das Ganze nachschauen. Und ich finde es so schade, dass so viele, gerade auch von den Jungartisten, auch gar nicht so richtig wissen, was denn Preise sind und was man verlangen kann für Shows und wie man verhandelt und dass man verhandeln darf. Und ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie sehr ich dann über konkrete Zahlen reden kann, möchte, werde, einfach nur, weil es doch sehr individuell ist. Ich möchte niemanden auch auf den Schlips treten und ich möchte auch nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat für später, weil Preise sich ja auch verändern. Aber ich würde auf jeden Fall gerne insgesamt über das Thema reden. Einfach nur, weil ich glaube, das gehört mit dazu. Das wird oft vergessen, aber es gehört mit dazu. Und wir als Artisten sind selbstständig. Ich kümmere mich um meine eigene Homepage, ich kümmere mich um meine Videos, um meine Fotos. Immer wenn ich irgendwo in einem Zeitungsartikel bin, entweder haben sie einen Fotografen, aber sehr selten. Meistens sind es Fotos, die von mir sind. Jedes Mal, wenn es irgendwie ein Programmheft gedruckt wird, sind es auch Fotos, die von mir sind. Wenn irgendwelche Trailer gemacht werden für Shows, in denen wir sein werden, werden ganz oft meine Videos benutzt. Das heißt, das sind alles Sachen, die ich investiere in meinen Job. Und wahrscheinlich klingt jetzt gerade, wo ich mich reden höre, nach einer eigenen Episode, den Business-Teil hinter Zirkusartistin zu sein, weil ich nämlich glaube, das kann man auf sehr viele kreative Berufe übertragen. Nicht nur Zirkusartisten, sondern auch Tänzer und Schauspieler und Maler und Leute, die in jeglicher Art Musiker von Kunst arbeiten, müssen das auch so machen. Und ich glaube, viele strugglen damit. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich auch sehr begeistert. Kommen wir zum nächsten Segment von dieser Folge und einem neuen Thema, was ich so wahrscheinlich noch nie so richtig auf Social Media besprochen habe. Hin und wieder lasse ich das mal so in kleinen Interviews durchklingen. Hin und wieder poste ich mal was dazu. Es geht um das Thema Zuhause. Ich bin Zirkusartistin, das wisst ihr bisher mittlerweile, das habe ich jetzt auch schon sehr oft erwähnt. Und eine der Dinge, die diesen Job ausmachen, ist, dass man einfach sehr viel unterwegs ist. So viel, dass es sich für viele Leute gar nicht mehr lohnt, eine eigene Wohnung zu haben. Als ich meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, das war 2014. Ich war gerade mit der Zirkusschule in Montreal fertig, hatte 3 Jahre Ausbildung hinter mir. In der Zeit habe ich übrigens in einer WG gewohnt mit anderen Zirkusartisten, aber auch mit Leuten, die nicht aus dem Zirkus waren, in Montreal, in Kanada. Ich hatte da mein Zimmer. Das war das letzte Mal, dass ich Miete gezahlt habe. Und auch diese Miete, es war eine WG, die von jemand anderem geführt war. Das heißt, ich habe sie auch eigentlich nur so untergemietet. Also ich habe selbst keine richtigen Rechnungen gezahlt, sondern ich habe einfach einer Person dann meine, ich glaube, das waren damals 500 kanadische Dollar gegeben. Hatte also auch keinen richtigen Mietvertrag oder so. Oder hatte ich doch einen? Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Aber es war 2014. Da habe ich diese Wohnung dann gekündigt und bin losgezogen mit meiner ersten Zirkusshow. Die hieß Cirque Eloise, so hieß die Company, die kommt aus Montreal. Und die Show, in der ich war, heißt Cirkopolis. Die gibt es auch schon gar nicht mehr und ist auch schon eine ganze Weile her. Und ich würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand von euch die Show gesehen hat. Aber mit dieser Show waren wir auf der ganzen Welt unterwegs. Ich war in Australien, in Südamerika, sogar in Israel und in Europa, in Great Britain, in sehr vielen Orten dieser Welt und es war eine Welttour und ich habe dann sofort eigentlich gemerkt, dass ich gar keine Wohnung mehr brauche. Also ich hatte meine Wohnung gekündigt, weil ich auf Tour ging für ein ganzes Jahr und dann hatte ich sehr viel Glück, dass ich einfach nach und nach so viele Jobs bekommen habe, dass es sich nie gelohnt hat, eine neue Wohnung anzufangen, eine neue Wohnung zu mieten. Und damals war ich 23 Jahre alt. Ich fand das unglaublich cool, die ganze Zeit von entweder Hotelzimmer zu ziehen. Manchmal hatte ich auch ein Apartment, je nachdem, ganz am Anfang in einem längeren Vertrag zum Beispiel. Da waren wir mal 6 Monate in der Niederlande mit Francis. Das war unser erster langer Duo-Vertrag. Und da waren wir in einem Apartment in Amsterdam zusammen. Wir hatten unser Apartment und jeder hatte sein Zimmer. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Und ja, das sind so Szenarien, die damals total viel Spaß gemacht haben. Und nach, umso älter ich werde, umso weniger passt es. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr vorstellen, ein Apartment zu teilen mit Francis. Nicht, dass ich ihn nicht mag, sondern einfach nur, dass ich einfach mehr Intimität und Freiraum und meine eigene Wohnung brauche. Was wir nie gemacht haben, ist, uns ein Zimmer zu teilen. Und jetzt mache ich gerade schon wieder den Fehler, dass ich annehme, dass ihr alle wisst, wer Francis ist. Francis ist mein Bühnenpartner, mit dem performe ich zusammen, aber wir sind kein Paar. Wir sind ein Paar auf der Bühne, aber kein echtes Paar. Das heißt, wir würden uns auch nicht ein Zimmer teilen oder so, wenn man halt unterwegs ist für einen Job. Wenn man privat unterwegs ist, ist natürlich immer was anderes. Aber wenn man arbeitet, dann habe ich immer mein eigenes Hotelzimmer oder eine eigene Wohnung. Und ja, das ist jetzt seit 2014. Jetzt sind wir 2025. Es ist 11 Jahre her. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ja, ich weiß, ich bin schon 33. Und mir fehlt es einfach, meine eigene Wohnung zu haben. Und über die Jahre habe ich das immer so gemacht, dass ich meine ganzen Sachen, die ich so besitze, bei meinen Eltern zu Hause habe. Da habe ich sogar auch noch so mein Kinderzimmer und da habe ich einen Schrank, einen großen Schrank und viele Koffer und viel Zeugs und leider auch nie genug Zeit, das mal richtig aufzuräumen. Aber da ist mein ganzes Hab und Gut. Und mir hat mal jemand gesagt, Lea, du wohnst ja eigentlich noch bei deinen Eltern. Und ich musste natürlich immer lachen und sagte so, nein, natürlich wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern, aber de facto tue ich das wirklich schon noch. Und bisher war es immer so, dass ich gesagt habe, ja, es ist ja mega cool, ohne Wohnung, die Freiheit, die man hat. Man spart extrem viel Miete, weil man ja einfach sehr viel Geld nicht ausgibt. Kann man sich dann auch mal, wenn man vielleicht mal 1 oder 2 Monate keine Jobs hat, einfach mal ein Airbnb mieten, das habe ich auch öfter gemacht, dass ich einfach sage, ich miete mir jetzt eine Wohnung oder ich miete mir jetzt einen Ort unter für eine Zeit lang und dann kann man auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil man ja das Budget voll hat, weil man ja sonst im Rest vom Jahr keine Miete zahlt. Und ich muss auch sagen, ich habe dadurch, dass ich so lange Zeit keine Miete gezahlt habe, mir auch recht viel Geld ansparen können, was ja auch total toll ist. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche mein Zuhause. Ich brauche einen Ort, der mein Ort ist. Mit den ganzen Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, die dann auf mich zukommen werden, wie zum Beispiel Rechnungen zahlen. Ich habe noch nie eine Strom- oder Wasserrechnung gezahlt, mit 33 Jahren. Das muss man erst mal sagen können, dass man das noch nie gemacht hat. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben mit 33 Jahren noch keine Rechnung gezahlt. Ich habe noch nie einen Internetvertrag gekauft, gesucht und dann abgeschlossen. Es gibt sehr viele Themen Richtung Haus oder Wohnung, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm habe, einfach nur, weil ich es nie machen musste. Und ich bin aber jetzt bereit, diesen Pain einzugehen, weil ich einfach einen Ort brauche, der meiner ist. Ein Ort, wo ich weiß, das sind meine ganzen Sachen und dass ich nicht immer weiterreise von einem Ort zum nächsten, sondern dass ich zwischendurch immer wieder nach Hause kann. Und ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht sehr viel in dieser Wohnung sein oder in diesem Haus sein, aber einfach vom Gefühl her, dass es nicht immer weitergeht. Weil die Sache, die ich im Moment einfach sehr anstrengend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ich komme nie richtig an. Ich reise einfach immer weiter und so befreiend es ist und so viele Möglichkeiten, wie man damit haben kann, ist jetzt, glaube ich, der Punkt gekommen. Und natürlich stellt sich jetzt die große Frage, und das ist ein Thema, das werden wahrscheinlich auch die wenigsten verstehen, wo? Wo möchte ich wohnen? Denn ich bin mit 19 Jahren von Ulm, ich bin aufgewachsen in Ulm, in einer kleinen Stadt im Süden von Deutschland, und bin dann mit 19 Jahren nach meinem Abi nach Montreal ausgewandert. Montreal ist eine große Stadt in Kanada. Und habe dann eigentlich nur in großen Städten gewohnt, weil die meisten Shows einfach in großen Städten sind. Und die meiste Zeit, würde ich sagen, in Europa, aber gar nicht so viel in Deutschland. Und erst so seit der Pandemie ist mir klar geworden, dass ich doch irgendwie wahrscheinlich irgendwann wieder in Deutschland wohnen möchte. Eine Zeit lang war das nicht so klar, aber mittlerweile ist es doch recht klar. Und die Stadt, die ich am spannendsten finde in Deutschland, wo ich auch das Gefühl habe, da habe ich wahrscheinlich die meisten Möglichkeiten auch zu arbeiten als Artistin, ist Hamburg. Hamburg ist eine Stadt, die finde ich super schön, vom Licht her, vom, dass da so viel Wasser ist, von den Vibes. Es ist sehr grün, wie auch immer. Man muss es, glaube ich, auch nicht richtig erklären, sondern es ist einfach so ein Gefühl. Und ich habe aber kaum Connections sonst in Hamburg. Also die einzige Connection, die ich habe, ist, dass mein Bruder dort wohnt. Und das ist eine große, wichtige Sache. Aber sonst habe ich da jetzt kein Umfeld, keine Freunde, keinen Job. Und die meisten Menschen ziehen in eine Stadt aus zwei Gründen. Entweder, und das sind, würde ich sagen, 80% der Leute, die ziehen dahin, weil sie dort arbeiten oder weil sie dort studieren, also ein Grund, der von außen kommt. Oder der zweite Grund ist meiner Meinung nach, dass man irgendwo hinzieht für seinen Partner oder für seine Partnerin. Aber dass man einfach so sagt, ich entscheide mich jetzt, in dieser Stadt zu wohnen, ist so ein weirdes Gefühl, weil man dann sofort immer denkt so, hä, aber warum? Beziehungsweise, warum nicht woanders? Und was führt jetzt dazu, dass ich in Hamburg wohnen möchte? Und deswegen war es auch über die letzten Jahre hinweg so schwierig, weil ich schon dieses Gefühl schon seit einer Weile habe, dass ich einfach gerne einen Ort haben würde, der ein mein Zuhause ist. Ich habe mich noch gar nicht richtig festgelegt, ob es Miete oder Kaufen sein soll. Aber wie ich daran damals rangegangen bin, war, dass ich mir eine Karte genommen habe von Europa und dann geguckt habe, welche Stadt die größten und besten Flughäfen hat. Und wo man am besten einfach weg, also von wo gibt es Flüge, die weit wegfahren, wo man nicht umsteigen muss und so weiter. Und wie gut ist der Flughafen immer angebunden auch an die Stadt. Und in Deutschland gibt es ja gar nicht so gute Optionen. Also eigentlich wäre da fast die beste Flughafenoption in Deutschland ist Frankfurt. Frankfurt finde ich aber jetzt nicht eine Stadt, wo ich sage, da habe ich so Bock zu wohnen. Hamburg hat nicht den super tollsten Flughafen. Da muss man eigentlich immer umsteigen, wenn man irgendwo weiter international hinfliegen will. Aber dafür ist der Flughafen sehr gut angebunden an die Stadt mit einer guten S-Bahn-Verbindung. Das ist immer auch sehr nice. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss mich jetzt einfach festlegen. Ich kann nicht noch Ewigkeiten weiter suchen und mir irgendwie von außen sagen lassen, jetzt, das ist der Ort, sondern ich muss es irgendwann entscheiden. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich werde jetzt einfach mal anfangen, mir Wohnungen anzugucken. In letzter Zeit habe ich auch mehr das Gefühl, ich würde mir gerne was kaufen. Auf diese Reise werde ich euch auf jeden Fall auch über die nächsten Episoden mitnehmen, denn da kommt einiges auf mich zu, was ich so gar nicht kenne, was für mich komplett neu ist. Und ja, ich freue mich drauf. Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tipp für mich. Und, ja klar, das muss ich jetzt noch dazu sagen, man weiß ja immer nicht, wer zuhört. Ne? Es kann ja auch jetzt gerade jemand zuhören, der eine Wohnung hat in Hamburg, der die schon immer verkaufen wollte oder schon überlegt hat, ob er sie verkaufen will und immer dachte, ja, aber wenn ich die verkaufe, dann muss es an die richtige Person sein. Vielleicht bin ich ja die richtige Person. Das will ich mal so gesagt haben. Vielleicht hat da draußen ja jemand ein Angebot für mich. Ich hatte ja gesagt, dass ich noch ein bisschen erzählen möchte zum Thema Social Media. Denn ich merke ganz stark selber, dass Social Media gefährlich sein kann. Und ein Aspekt, den ich vorher noch gar nicht genannt habe, aber der mich sehr beschäftigt, ist, wie Artisten oder Leute, die in der Kunst arbeiten oder vielleicht auch Sportler, weiß ich nicht so genau, Instagram vor allem nutzen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist unter Artisten, die sehr, sehr toxisch ist, ist, dass man eigentlich nur Sachen zeigt, die man gut kann oder schon kann. Und wenn man neue Sachen übt, dass man dann immer nur den Versuch zeigt, wo es dann einmal geklappt hat. Und dann meistens postet man das noch mit so einem neuen New Trick released oder so. Oder wie sagen die es auch noch so, New Trick unlocked. Und es ist unglaublich toxisch, weil man, wenn man anderen Leuten zuschaut, natürlich ganz schnell sich vergleicht, dass man sagt, oh, der oder die kann schon den Trick und den kann ich noch nicht. Und vor allem vergleicht man sich natürlich immer man vergleicht sein eigenes schlechtestes Training mit jetzt so einem super Highlight-Reel von einer anderen Person. Ich glaube, wir wissen alle, dass Social Media sehr viel Fakes beinhaltet, dass da sehr viel drauf nicht echt ist, beziehungsweise einfach so ein Highlight-Reel ist von den Menschen. Und ja, normale Menschen in Anführungszeichen posten dann immer nur aus dem Urlaub und wo das Leben schön ist. Und bei Artisten ist es aber ganz stark so, dass man nicht zeigen möchte, wenn man etwas nicht kann, weil es könnten ja auch irgendwie Casting-Direktoren da sein, die sich das angucken, sondern man zeigt dann wirklich immer nur die Sachen, die perfekt gelaufen sind. Und ich selber ertappe mich dabei, dass ich anderen Leuten, denen ich folge, die vielleicht auch ähnliche Sachen machen wie ich, dass ich dann irgendwie sehe, dass die einen neuen Trick gelernt haben oder irgendwas besonders Cooles können. Und dass die posten es dann einmal, wie so ein perfekter Versuch. Und man weiß ja immer nicht, wie viele tausend Male es nicht funktioniert hat. Und man vergleicht sich dann mit diesem einen perfekten Mal. Als ich so gemerkt habe, dass ich das auch mache, und ich weiß, dass das andere Leute auch machen, ich glaube, da sind wir alle genau gleich, habe ich angefangen, auch mehr Sachen zu posten, die nicht perfekt sind, um halt auch zu zeigen, wie schwer es ist und auch gerade, wie schwer es vielleicht für mich ist, etwas zu lernen. Es gibt Tricks, die lerne ich super schnell und es geht innerhalb von kürzester Zeit und es gibt andere Sachen, an denen arbeite ich Ewigkeiten. Und mir ist es wichtig, das zu zeigen, wie es in echt ist, aber ich merke gleichzeitig, dass es dadurch mich sehr angreifbar macht, weil ich natürlich nicht nur zeige, was alles perfekt läuft, sondern halt auch die Sachen, die nicht ganz so perfekt laufen. Ich glaube, warum ich nochmal kurz darüber reden wollte, ist, dass hier bestimmt auch andere Artisten zuhören werden, Artisten und Artistinnen. Und ich bin mir auch sicher, dass sich schon Leute mit mir verglichen haben und gedacht haben, boah, so gut wie die werde ich nie oder irgendwelche so komischen Gedanken, die man selbst hat, um sich selbst zu sabotieren. Und ich wollte nochmal dazu sagen, dass ja natürlich zeige ich oder versuche ich Sachen so sehr zu zeigen, wie sie sind, aber natürlich zeige ich auch nicht immer alles. Und natürlich sind Sachen teilweise geeditet, in Reels sind Sachen zusammengeschnitten. Es ist nicht alles immer ganz genau so, wie es gezeigt wird, bei niemandem. Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, einfach insgesamt zu sagen, dass Social Media ein Ort ist, der gefährlich sein kann. Und obwohl ich den Ort liebe und nutze und auch für meinen Beruf unglaublich viel brauche, ist es vielleicht nicht für jeden der gesündeste Ort. Und ich wollte das nochmal so in den Raum werfen, einfach nur so, damit wir alle auch irgendwie so, wie soll ich sagen, ja, dass wir einfach alle auch verstehen, dass wir alle nur im gleichen Boot sitzen und alle das Gleiche wollen im Prinzip. Und dass das Social Media natürlich immer ein bisschen tricky sein kann. Gut, Lea, jetzt hast du uns gerade gesagt, du bist gerade in Neustrelitz. Diese Folge ist ein kleines bisschen im Voraus aufgenommen, denn ich habe euch ja gesagt, ich möchte jede Woche eine Podcast-Folge machen, die dann rauskommt. Und ich weiß noch gar nicht so genau, wie man richtig podcastet. Ich liege jetzt hier in meinem Bett. Ich habe die Folge in verschiedenen Teilen aufgenommen. Also es ist jetzt nicht eine ganze Stunde, wo ich hier sitze und euch zulabere, sondern das werden immer wieder so kleine Snippets sein. Ich glaube, das macht auch mehr Sinn, dann in dem Moment zu sein. Ich liege jetzt wieder im Bett. In der Zwischenzeit, zwischen vorher und jetzt, habe ich schon eine Show gespielt. Hier in Neustrelitz. Es war sehr schön. Es war warm. Es war draußen. Sehr viele von euch waren da. Das ist immer was ganz Besonderes für mich. Und viele Leute fragen mich dann auch immer so, ja, hey Lea, wie geht es denn jetzt weiter? Denn es ist immer sehr lustig. Ich plane gar nicht so viel im Voraus. Ich plane so meistens so 6 Monate bis ein Jahr im Voraus, wenn es hochkommt. Und ich weiß manchmal auch gar nicht so richtig, wie ich bin, wo ich bin. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt noch 1,5 Wochen in Neustrelitz. Dann habe ich 3 Wochen, die sind so, da gibt es verschiedene kleine Sachen zu tun. Aber es gibt keine Shows und da ist auch ein Urlaubabschnitt mit drin. Und danach bin ich den ganzen September über in Wien. Das ist eine Produktion, das ist eine Operette zusammen mit dem Zirkus Roncalli. Wenn ihr interessiert seid, da zuzugucken, dafür kann man Tickets kaufen. Die findet man im Link in meiner Bio. In allen meinen Bios habe ich meinen Linktree. Und da findet man immer einfach alle Sachen, die ich jetzt gerade mache, die gerade so anstehen und so weiter. Und danach, nach September, sind 2 Monate, die habe ich mir so genommen, als die sind frei, in Anführungszeichen. Frei heißt, ich weiß es noch nicht so genau, was da passiert. Ich würde es auch toll finden, die Zeit zu nutzen, um einfach mir eine Wohnung zu mieten und irgendwo zu sein. Aber ich spüre jetzt schon, dass wahrscheinlich dann doch Sachen reinkommen werden. Ich hatte schon eine kleine Anfrage von etwas ziemlich Coolem. Wenn das funktioniert, erzähle ich euch natürlich sofort davon. Da glaube ich, werden ziemlich viele Leute begeistert sein. Aber es ist ja so als Zirkusartistin, dass man Anfragen kriegt, viel mehr Anfragen als Sachen, die überhaupt funktionieren. Und dass Sachen, bis man den unterschriebenen Vertrag in den Händen hat, beziehungsweise manchmal ist es auch so, bis man nicht vor Ort ist, können sich Sachen auch noch verändern. Deswegen bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig, bevor ich irgendwelche Sachen erzähle. Auch zum Beispiel meinen engsten Freunden und Familie erzähle ich eigentlich nur von Jobs, die schon entweder komplett unterschrieben sind oder schon fast in der Tasche sind, weil ich es sonst einfach sehr unangenehm finde, wenn man immer sagen muss, ja, ich wurde angefragt, aber es hat doch nicht funktioniert. Und jetzt wurde ich davon angefragt und nee, hat wieder nicht funktioniert, aber jetzt bin ich dafür angefragt. Das ist manchmal sehr frustrierend, deswegen erzähle ich meistens den Leuten erst davon, wenn es komplett klar ist. Und dann gibt's ein Weihnachtsengagement. Davon werde ich euch noch erzählen, welches das genau ist. Das wird wieder sehr cool. Weihnachtsengagements im Zirkus sind so Engagements, wo man sehr, sehr viele Shows spielt in kurzer Zeit, die aber immer sehr cool sind, weil es halt Weihnachten ist und viele Leute kommen dann mit der ganzen Familie, schauen sich die Show an. Werde ich auf jeden Fall noch drüber berichten. Und dann kommendes Jahr sind schon einige Sachen fest, aber noch nicht so viel fest. Das heißt, es ist noch alles sehr frei und sehr unklar. Und ich befinde mich auch gerade so in einer Phase meines Lebens, wo ich gar nicht so richtig weiß, was danach alles noch kommt. Ich bin so vom Typ her jemand, der sehr viele Samen sät und mir sehr viele Türen offen hält. Und ich habe auch nicht große Sorge davor, dass ich irgendwie nicht genug Jobs haben könnte. Also eigentlich war es bisher in den letzten 11 Jahren so, dass ich ausgenommen von der Pandemie immer gearbeitet habe, dass ich eher jemand von den Artistinnen bin, die fast schon zu viele Jobs haben, in Anführungszeichen, was eigentlich ein riesen, riesen Privileg ist. Das geht nicht vielen Artisten so. Ich jetzt aber gerade merke, dass ich einfach Bock habe, noch mehr Medien zu machen, die Mix von Zirkus und verschiedenen Zirkus, von verschiedenen anderen Kunstformen. Jetzt zum Beispiel diese Operette, bin ich eingetaucht in die Opernwelt und es ist nochmal eine ganz andere Welt, wo auch die Produktionen komplett anders sind, wo wir als Artisten geschminkt werden, meine Haare werden gemacht, meine Kostüme werden gewaschen und für mich hingehängt. Alles drumherum wird irgendwie organisiert. Noch mehr als bei anderen großen Produktionen vom Zirkus. Und wo ich so denke, boah, das würde doch voll Sinn machen, weiter auch in dieser Kunstform zu bleiben. Also warum nicht noch mehr Opern, andere Opern mit anderen Nummern? Da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Und es war auch immer so ein Traum von mir als Artistin zu sagen, hey, Zirkus kann so viel mehr als nur im Zirkuszelt seine Kunststückchen zu machen, sondern man kann auch wirklich da große Kunstform miteinander verbinden und da habe ich richtig, richtig Lust drauf und ich habe auch Lust, andere Sachen auf der Bühne auszuprobieren, also warum nicht mal was erzählen, warum nicht mal Motivational Speaking zu machen, warum nicht mal eine Show zu machen, wo ich zwar meine Nummer spiele, aber trotzdem rede und hier mache ich auch gerade eine ganz coole Erfahrung, ich habe eine ganz kleine Schauspielrolle, ich habe ein Mikro und ich rede auf der Bühne, ich habe eine kleine Rolle. Und da war ich natürlich am Anfang auch super aufgeregt davor, obwohl ich mal auf einer Schauspielschule war. Also ich bin nicht kompletter Neuling, aber ich habe das noch nie gemacht vom Publikum. Und mir ist aufgefallen, dass ich einfach so gerne auf der Bühne stehe, dass ich da auch viel sicherer drin werde. Also jeden Abend werde ich sicherer und fühle mich da drin besser. Und wo ich auch so denke, hey, wieso nicht mal irgendwie eine kleine Rolle spielen in einem Film oder in einer Serie oder auch in einem Theaterstück. Und da sehe ich einfach ganz viele Möglichkeiten, wie sich meine Bühnenpersona noch weiter verändern kann und ich möchte weiterhin neue Sachen ausprobieren und es ist lustig, darüber zu reden, weil ich ja normalerweise immer nur erzähle von Dingen, die schon sind, die schon klar sind und gar nicht so viel von Dingen, die gerade passieren. Aber ich dachte, so ein Podcast-Format ist doch gerade ein super spannendes Format, wo man Leute mitnehmen kann, die dann auch die Entwicklung sehen, was jetzt gerade ansteht, wie meine Gedanken jetzt gerade sind zu einem bestimmten Thema und es kann sich verändern, es kann sein, dass ich in ein paar Monaten sage, nee, also auf der Bühne reden, das ist doch nicht meins, aber jetzt gerade fühlt es sich so an wie etwas, worauf ich Lust habe und deswegen dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit in den Prozess, wie es in echt alles so ist. So, ihr Lieben, das war die erste Folge der Zirkus Hotline. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, eure Erwartungen an den Podcast waren nicht zu hoch. Ich hoffe, ich konnte sie erreichen. Vielleicht übertreffen, wer weiß. Ich freue mich riesig über Feedback. Ihr könnt mir einfach eine DM schreiben auf Instagram. Ihr könnt auch gerne unter den Reels und Videos und TikToks und Videos zu dem Podcast einfach drunter einen Kommentar lassen. Das werde ich alles sehen. Und vergesst nicht, ihr könnt eure eigenen Fragen oder kleinen Geschichten einschicken auf meiner Homepage auf leatoraniena.de, ist auch verlinkt in den Shownotes. Und dann kann ich vielleicht nächste Woche oder in 2 Wochen ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Mal sehen, wie das Ganze passt. Mal sehen, was ihr für Fragen habt. Ich bin super interessiert, mit euch in den Austausch zu gehen und freue mich, dieses neue Projekt jetzt endlich gestartet zu haben. Und jetzt habe ich auch kein Zurück mehr und auch keine Ausrede mehr. Jeden Sonntag wird es eine neue Folge geben von der Zirkus-Hotline. Meine Idee ist es auch, dass jede Woche ein bisschen besser zu machen. Also vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal einen Music-Jingle, vielleicht gibt es mal coolere Soundeffekte, vielleicht werden sich die Coverfotos noch verändern, das Design noch verändern, bis ich dann so meinen Brand gefunden habe und es so gefunden habe, wie ich das dann weitermachen möchte. Ich freue mich, wenn du bis hierhin zugehört hast und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe!